Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 58. Oder durch den Monsun. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr hört, dass es heute um Phileas geht. Ich denke dabei automatisch an Phileas Fogg, den Helden von Jules Vernes Reise um die Erde in 80 Tagen. Am Anfang des Romans schreibt Jules Verne über Phileas Fogg: Kein Mensch war besser wie er in aller Welt auf der Karte bekannt. Auch von dem entlegensten Ort schien er genaue Kenntnis zu haben. Und das passt sehr gut, denn Phileas ist eine sogenannte Messkampagne, bei der das Forschungsflugzeug Halo untersucht, wie sich verschmutzte Luft aus Teilen Asiens über die ganze Welt ausbreitet und wie sich das auf unser Klima auswirkt. Jetzt möchtet ihr sicher wissen, wodurch passiert das Ganze?
Durch den Monsun. Durch den Monsun.
Ja, durch den Monsun. Ich glaube allerdings nicht, dass Tokyo Hotel sich hier im gleichnamigen Song mit Klimabewegungen befasst hat. Dafür aber Martin Riese, der Direktor des Jülicher Instituts für Stratosphäre.
Bei Phileas haben wir den Einfluss des asiatischen Monsuns auf das globale Klima untersucht. Genauer gesagt haben wir uns angeguckt, wie sehr stark verschmutzte Luftmassen aus der bodennahen Atmosphäre in Südostasien, Südasien in die globale Atmosphäre transportiert werden. Erstmal ist der Monsun ein Wind, eine großräumige Strömung, die im Sommer sehr feuchte Luft vom Ozean in den südostasischen Kontinent bringt und wo es dann zu starken Regenfällen führt. Die Regen, die teilweise sehnsüchtig erwartet werden, aber andererseits natürlich auch zu großen Überschwemmungen führen können. Daher kennt man den Monsun. Was man weniger weiß, ist, dass mit Monsun auch starke Gewitterregionen verbunden sind. Mit einem Gewitter, da wird die Luft nach oben transportiert, wie in einem Fahrstuhl. Und in diesen Fahrstühlen sozusagen wird dann sehr verschmutzte Luft aus der bodennahen Atmosphäre in Asien in hohe Atmosphärenschichten transportiert, wo diese Luft dann sehr klimawirksam ist, also wo Erhöhungen von Treibhausgasen sich besonders stark auswirken. Und wenn diese Luftmassen einmal in dieser Höhe sind, dann können die sich global ausbreiten, entlang der Subtropenjets beispielsweise. Zum Beispiel Richtung Nordamerika, Alaska, breiten sie sich aus. Wir haben sie dann auch von Alaska aus untersucht, wollten schauen, wie ist die Zusammensetzung, findet ein Transport beispielsweise aus der Troposphäre in die Stratosphäre statt und welche Rolle spielen diese Luftmassen dann wirklich hinterher für die globale Atmosphäre?
Jetzt hat Martin Riese von der Troposphäre gesprochen, dem Teil der Atmosphäre, der dem Erdboden am nächsten ist, und von der Stratosphäre, der Etage darüber. Aber bei den Untersuchungen, um die es hier geht, sprechen wir von Messungen innerhalb der Tropopause, der Region dazwischen. Peter Hohr, Leiter der Gruppe für Flugzeugmessungen am Mainzer Institut für Physik der Atmosphäre.
Diese Erforschung dieser Übergangsregion, eben diese Tropopause, eben einen wichtigen Aspekt darstellt, denn dadurch, dass diese Grenze in 11 bis 16 Kilometern Höhe liegt, ist sie eben nicht leicht zu erreichen. Man könnte jetzt sagen, Satelliten können ja alles. Nein, die können eben nicht alles, denn Satelliten haben beispielsweise die Eigenschaft, dass sie in gewisse Richtungen entlang ihrer Seeachse, wenn man so will, mitteln und deswegen eben diese kleinskaligen Prozesse, die da stattfinden, unter Umständen gar nicht sehen. Und wir haben hier in Mainz einen Sonderforschungsbereich, der sich genau mit diesen Aspekten der Tropopause beschäftigt, denn da spielen viele Aspekte rein. Zum Beispiel gibt es da Eiswolken, gibt es da Turbulenz, die jeder vielleicht aus einem Verkehrsflugzeug kennt, gibt es ja gewisse mikrometeorologische Bedingungen, die zu Vermischung führen können. Und das untersuchen wir hier und diese Mission, die wir gestartet haben und auch andere Missionen tragen eben dazu bei. Und unser Sonderforschungsbereich, die Tropopause in einer Atmosphäre im Wandel, wird von der DFG auch gefördert, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und zeigt nochmal, wie wichtig eigentlich dieses Thema ist, denn wir haben da an der Stelle wirklich Mittel zur Verfügung, um ganz grundlegend diesen Bereich zu erforschen.
Die Untersuchungen werden mit dem Flugzeug HALO durchgeführt. Und HALO steht für?
High Altitude Long Duration. Also das ist wieder so ein Anglizismus, der so halb eingedeutscht wurde. HALO steht uns seit etwa 15 Jahren zur Verfügung und ist in der Lage, sehr hoch zu fliegen, hat eine große Reichweite, Long Duration, und kann eben über diese Entfernungen auch in die Höhen eine sehr große Nutzlast mitnehmen, denn wir bestücken das Flugzeug mit aller Herren Geräte, um eben Luft zu vermessen, und das ist das Besondere an dem Flugzeug. Es fliegt auch höher als beispielsweise normale Verkehrsflugzeuge. Also wir sind in der Lage, da ein gutes Stück drüber hinaus zu gehen. Maximal ist es in der Größenordnung von circa 15 Kilometern, ganz grob, plus minus. Hängt immer von der Beladung natürlich ab und von den jeweiligen meteorologischen Gegebenheiten.
Und welche Instrumente hat Harlow mit an Bord? Thomas Sprünken vom Projektmanagement Flugexperimente des Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Es ist ganz unterschiedlich und es hängt von der Kampagne ab. Also wir haben eine Basisinstrumentierung, die so ein paar Basismesswerte immer aufzeichnet. Das ist so ganz banal eigentlich, Höhe, Luftdruck, Windgeschwindigkeiten. Das Ganze aber in sehr großer Präzision, also größere Präzision, als man es normalerweise aufzeichnet. Auch präziser als die eigentlichen Flugzeugsensoren zum Beispiel die Geschwindigkeit aufzeichnen. Und das ist so eine Instrumentierung, die immer mitfliegt. Und ansonsten bringen dann die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen für jede Kampagne individuell ihre eigenen Instrumente mit, die dann in das Flugzeug eingebaut werden.
Das Ganze braucht einigen Vorlauf.
Die eigentliche Planung, welche Instrumente man reinbaut, das ist dann sicherlich schon mal 1 bis 2 Jahre vorher, wird es spätestens überlegt. Der eigentliche Einbau, also der physische Einbau in das Flugzeug, beginnt in der Regel ja so 2 Monate vor der eigentlichen Kampagne. Und man braucht dann so, je nach Umfang, 3 bis 4 Wochen, um die Instrumente physisch in das Flugzeug einzubauen. Und danach findet noch die Zulassungsarbeit statt. Das muss alles dann luftrechtlich noch zugelassen werden. Dokumentation und ein paar Testflüge.
Und auch eine einigermaßen große Crew. Peter Hohr.
Harlow ist so ausgelegt, dass regelmäßig immer 2 Piloten und ein Ingenieur mitfliegt. Und dann haben wir von den Wissenschaftlern her die Gelegenheit, circa typischerweise 5 Leute mitfliegen zu lassen, denn viele der Geräte brauchen ein gewisses Babysitting. Also laufen vielleicht nicht ganz autark, man muss eingreifen oder bestimmte Dinge während des Fluges durchführen oder halt auch eingreifen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert. Man hat einen gewissen Spielraum, wo man da tatsächlich noch Dinge vielleicht retten kann, ohne dass eben die Missionsdaten komplett verloren gehen, was natürlich manchmal ein herber Verlust sein kann.
Die Phänomene, die im Rahmen von Phileas untersucht werden, sind sehr besonders, denn
wenn man sich die Atmosphäre anschaut, dann ist die Region so zwischen circa 11 bis 16 Kilometern Höhe, so in unseren Breiten, wird als Stratosphäre bezeichnet und landläufig assoziiert man das mit der Ozonschicht. Und der Bereich darunter von 0 bis 11 Kilometern Höhe, das ist so unsere Wetterschicht. Und die beiden, die sind relativ scharf voneinander getrennt. Diese Grenze, die ist so ein bisschen variabel, aber es ist gar nicht so einfach, durchaus so ein Luftpaket aus der Troposphäre in die Stratosphäre reinzubekommen. Das hängt an der Stabilität der Atmosphäre.
Aber
das asiatische Monsunsystem, das reicht aber bis in circa 18 Kilometern hoch. Man kann sich das so vorstellen, als wäre diese Grenze zwischen den beiden Kompartimenten so ein bisschen nach oben aufgewölbt und reicht bis in circa 17 Kilometer oder 18 Kilometern Höhe. Und dadurch ist es möglich, dass da sozusagen lateral Luftmassen in hohe Breiten eingemischt werden und daraus resultiert die spezielle Rolle dieses Monsunsystems. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass eben dieses asiatische Monsunsystem nun in einer Region auftritt, wie der Name schon sagt, wo man weiß, dass sehr viel Bevölkerung dort ist, dass sich eben dann auch entsprechend anthropogene Emissionen dort sehr, sehr stark akkumulieren können, überhaupt sehr viel emittiert wird, Verschmutzung, alle möglichen Prozesse, die eben mit dieser Bevölkerungsdichte verbunden sind und zu Emissionen führen, dort eben zu einem hohen Verschmutzungsgrad führen. Und die können dort eben in diese großen Höhen aufsteigen. Und das führt dazu, dass man da eben nochmal einen speziellen Pfad hat, wo diese Luftmassen dann eben in den Bereich kommen, in die Stratosphäre, wo sie auch dann bis zu uns eigentlich eine gewisse Wirkung haben.
Neben den Emissionen von uns Menschen gibt es auch ein ganz natürliches Problem.
Der Wasserdampf. Wasserdampf ist klimarelevant. Das wichtigste Treibhausgas ist Wasserdampf. Und dieser asiatische Monsun stellt eben auch nochmal eine Möglichkeit zur Verfügung, den Wasserdampf in unseren Breiten mit zu beeinflussen in dieser Höhe. Das wäre dann sozusagen ein natürlicher Effekt. Und um das genauer zu untersuchen, haben wir eben diese Mission Phileas mit Harlow durchgeführt.
Und zur Saison, salopp gesagt, wirkt sich all das global aus, jedes Jahr.
Dieses Monsun-Zirkulationssystem über Asien bildet sich in jedem nordhemisphärischen Sommer, also typischerweise Juli, August, September sind so die Kernmonate und dann bricht das wieder auseinander. Und in dieser Zeit, und gerade wenn das auseinanderbricht, werden diese Stoffe freigesetzt und das hat eben einen Effekt auf die gesamte nördliche Hemisphäre, wenn man so will. Es ist natürlich nicht so, dass es komplett die Luftmasse dort austauscht, aber einen gewissen Prozentsatz kann man eben diesen asiatischen Monsun-Luftmassen zuschreiben. Und mit den entsprechenden Ingredienzien, die halt dann eben mit sich bringen.
Viele Fragen sollen im Idealfall durch Phileas beantwortet werden.
Zuallererst zum Beispiel der genaue Mechanismus. Wie verlässt denn eben die entsprechende Luft, die Luftmassen, wie verlassen die überhaupt das Monsunsystem? Welche atmosphärischen Prozesse sind dafür relevant und wie effizient sind die? Kann ja auch sein, dass da mal so eine Blase, man kann sich das so vorstellen, wie so Blasen, die da vielleicht abgespalten werden, dass die auch wieder einfach zurückwandern in ihren Herkunftsbereich oder in die Tropen und gar nicht in der Stratosphäre wirken. Welche Prozesse spielen da eine Rolle? Auf welchen Zeitskalen arbeiten die? Dauert das einen Tag? Dauert das eine Woche? Dauert das einen Monat? Dies dauert, um eben diese entsprechenden Stoffe freizusetzen oder den Wasserdampf zu verteilen. Das sind Fragestellungen, denen man nachgeht. Dann, wie sind denn überhaupt diese Luftmassen typischerweise zusammengesetzt? Sind da Partikel drin? Sind da Aerosole drin? Sind da ozonschädigende Substanzen drin? Und solchen Fragen sind wir da an der Mission nachgegangen, denn wir wissen aus einer vergangenen Mission, die die Kollegen hier in Frankfurt geleitet haben im Jahr 2012, dass man eben einen solchen Effekt auch in unseren Breiten wirklich beobachtet. Man konnte das damals darauf zurückführen. Das war sozusagen eine der Missionen, die dazu geführt haben, dass wir da nochmal näher hinschauen wollen, wenn man so will.
Ich wollte wissen, wie flexibel sind die Forscher während einer Mission?
Man hat natürlich einen Einfluss, auch eine gewisse Flexibilität während der Missionsphase. Man kommt mit einem Plan, mit einer Idee. Das ist Modellierung. Da muss sich die Natur nun nicht dran halten. Deswegen ist es wichtig, dass man da auch gewisse Flexibilität mitbringt. Wir hatten zum Beispiel jetzt in der aktuellen Mission zwei Aspekte, die nicht planbar waren. Das eine waren die kanadischen Waldbrände, die ja in diesem Sommer außerordentlich anormal waren, riesig groß über lange Zeiten und vor Ort, wir waren ja in Alaska, eben dazu geführt haben, dass wir ein atmosphärisches Phänomen beproben konnten, das nicht auf dem Plan stand im Vorfeld. Ein zweiter Punkt, ein anderes Beispiel. Wir hatten tatsächlich die Möglichkeit, auch während der Vorphase, die wir von Deutschland aus noch durchgeführt haben, über das östliche Mittelmeer zu fliegen und dort schon den Effekt des Monsuns oder eigentlich kann man sogar sagen, wir sagen dazu ein Filament des Monsuns oder eine Luftmasse, die wirklich originär vom Monsunsystem stammt, über dem östlichen Mittelmeer zu beproben. Und das gleich zweimal zu tun. Wir hatten das zwar in der Vorphase gehofft zu sehen, aber wie ich schon gesagt habe, da muss sich die Natur natürlich nicht dran halten und wir waren sehr glücklich, dass wir das tatsächlich in der ersten Woche gleich bekommen haben und der erste Flug war wirklich ein voller Erfolg. Wir konnten tatsächlich dann über Zypern bis hin nach Jordanien diese Luftmassen vermessen und haben ganz klar den Monsun da schon erwischt. Und das hat uns sehr gefreut, weil das eine sehr unverdünnte, noch nicht vermischte Monsunluftmasse ist, weil sie eben so nah an dem eigentlichen Entstehungsort vermessen wurde.
Wissenschaftler sind ja mit an Bord. Wie schnell hat man also die ersten Ergebnisse?
Die ersten Dinge sieht man meistens sofort. Es gibt regelmäßig abends, wenn man da vor Ort ist, mal für die Flüge durch. Die dauern 10 Stunden. Das heißt, danach sind alle auch relativ geplättet. Man stellt sich das so einfach vor, aber das ist wirklich Stress und wirklich sehr fordernd. Unmittelbar danach bespricht man sich ganz kurz, wie war der Flug, ist ungefähr die Vorhersage in den Stoffen, die man gleich online sieht, eingetreten. Und dann hat man schon einen ersten Hinweis drauf, ob das funktioniert hat. Und dann gibt es in regelmäßigen Abständen solche Kurztreffen zwischen den Flügen, wo die, wir sagen dazu Quick-Look-Meeting, werden die ersten Daten aufbereitet. Man schaut sich so quer durch mal an, was die Kollegen und man selbst gemessen hat, vergleicht das und sieht dann schon sehr schnell, ob ein Flug wirklich das Ziel auch erfüllt hat, das man sich davon versprochen hat oder nicht. Die eigentliche detaillierte Auswertung, die zieht sich in aller Regel über Monate bis hin zu Jahren. Denn man findet häufig noch Dinge, auch später, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ja, man muss natürlich die Daten entsprechend aufbereiten. Ein Teil der Daten kommt auch erst im Laufe der Zeit zusammen, wenn es jetzt um zum Beispiel zusätzliche Satellitendaten geht, zusätzliche Modelldaten. Das wird alles im Nachlauf der Messkampagne dann zusammengebracht und hilft ja auch, den eigentlichen Datensatz zu verstehen.
Für mich sieht die Arbeit der Forscher fast wie Detektivarbeit aus. Sie schauen auf der ganzen Welt nach Spuren. Immer auf der Suche nach den Ursachen.
Die Mission, die wir hatten, hat über Europa stattgefunden und wir haben dort eben diese Monsunfilamente schon teilweise gesehen. Also gesehen heißt in unseren Daten vermessen. Aber in einer Phase, wo eben der eigentliche Vorgang der Einmischung schon geschehen war. Und das hat dazu geführt, dass wir zunächst mal in Modelldaten nachgeschaut haben, ja, wo passiert das denn eigentlich? Und dann haben wir gesehen, okay, Eine Schlüsselregion scheint beispielsweise der Nordpazifik zu sein. Und das hat die Idee geboren, eben dann dort beispielsweise eine Mission zu platzieren, um eben dann vor Ort zu schauen, ob diese Hypothese A stimmt und B, wie diese Prozesse dann ablaufen. Und da sind wir eben jetzt in der Nachbereitung und wissen, dass wir eben ganz gut gezielt haben. Und das ist dann eben der unbekannte Teil, basiert aber eben auf Erfahrungen, die wir bei früheren Missionen gemacht haben. Weiterer Aspekt wäre, man hat vor auch 6 Jahren hat eine Mission über Nepal stattgefunden. Das waren hier die Kollegen vom Max-Planck-Institut auch zusammen mit Jülich. Die haben dort gewisse Aerosoleigenschaften vermessen können. Und uns hat es jetzt interessiert, wie würden diese Aerosole beispielsweise eben auch im Rahmen dieses Luftmassenexports weiter wegtransportiert. Wie verändern die sich? Aerosole haben ganz andere Eigenschaften als die Gase, denn die können nochmal andere chemische und mikrophysikalische Prozesse durchlaufen. Wie lange leben die denn? Selbst wenn ich die Gasphasenluftmasse vermesse, heißt das noch nicht, dass ich dann den gleichen Anteil Aerosole da drin habe. Verändern die sich mit der Zeit? Welche Bedeutung haben die? Das ist auch so ein Beispiel dafür, wie wir basierend auf Ergebnissen von früheren Missionen jetzt den nächsten Schritt gehen und uns anschauen, was passiert jetzt mit dem Zeug, was wir da mal früher gemessen haben.
Hier 2 Beispiele für Dinge, die untersucht werden und auch schon Erkenntnisse. Oder zumindest Teilerkenntnisse. Martin Riese.
Wir haben beispielsweise in Alaska stark erhöhte Konzentrationen von festem Ammoniumnitrat gesehen. Das ist eine Substanz, die wird im Monsun gebildet durch Ammoniak aus der Landwirtschaft. Und es war nicht klar, ob man diese Substanz auch noch weit entfernt sieht, beispielsweise in Alaska. Und wir haben sie nachgewiesen, auch in der Stratosphäre. Und dieses Aerosol ist sehr wichtig, beispielsweise für die Bildung von Cirruswolken. Cirruswolken haben eine sehr große Klimawirksamkeit. Also sind eine der großen Unbekannten eigentlich bei der Klimasensitivität. Also da sieht man, dass diese Prozesse, die da regional stattfinden, dann aber eine globale Wirkung haben. Ein anderer Punkt, das sind die sehr kurzlebigen Chlorsubstanzen, die eine Lebenszeit haben, geringer als 6 Monate. Die werden nicht reguliert durch Abkommen, das Montrealer Abkommen. Im Moment ist es ein Forschungsgegenstand, inwieweit diese Substanzen die Erholung der Ozonschicht verlangsamen. Sie werden die Erholung der Ozonschicht nicht aufhalten. Man geht davon aus, dass die Ozonschicht die nächsten 50, 60 Jahren erholt. Aber es kann doch durchaus durch solche Substanzen zu Verzögerungen kommen von 10, 20 Jahren. Wir haben da sehr hohe Konzentrationen gesehen, selbst über Alaska von Asien kommend. Und wir waren sehr überrascht, wie hohe Konzentrationen an chlorinierten, sehr kurzlebigen wir selbst über Alaska gemessen haben.
So ein Verständnis eines Phänomens kann man nur mit Langzeitforschung erreichen. Peter Hohr.
Ein ganz wichtiger Punkt ist, um eben diese Veränderungen auch zu diagnostizieren, ist es wichtig, dass man eben eine Historie von Missionen und von vor allen Dingen von Daten hat. Wir können zum Beispiel Änderungen der Zusammensetzung von bestimmten Stoffen vergleichen mit früheren Missionen und sehen dann durchaus, dass bestimmte Aspekte sich verändert haben. Das heißt noch nicht automatisch, dass jede Veränderung auch gleich Konsequenz hat, in dem Sinne, dass man da dramatische Dinge erwarten muss. Aber es ist wichtig, überhaupt mal den Zustand der Atmosphäre zu kennen, um die Veränderungen überhaupt ableiten zu können. Und für bestimmte Prozesse kann man tatsächlich unter Umständen Veränderungen sehen. Das macht aber nicht frühere Messungen hinfällig, sondern das ist dann sozusagen der Vergleichspunkt, auf den man dann zukünftige Missionen setzen kann. Aber da ist genau diese Aussagekraft wichtig. Also wie besonders ist denn jetzt diese Mission, die ich in diesem einen Jahr durchführe? Oder die Einbettung in andere Messungen, denn es gibt ja auch flugzeuggetragene Messungen oder Messnetze, die eben über lange Zeiträume global arbeiten. 2 Beispiele, die Radiosondierung, das heißt Ballonsondierungen, die zu jedem Tag stattfinden, seit vielen, vielen Jahren und den Zustand der Atmosphäre beproben, die von der meteorologischen Weltorganisation durchgeführt werden, koordiniert werden. Die stellen sozusagen für den atmosphärischen Zustand einen gewissen Hintergrundwert oder einfach eine Hintergrundhistorie dar, die man eben sehr schön hernehmen kann oder die ganz wichtig ist und in jegliche Wettervorhersagemodellierung einfließt und eben auch eine lange Historie darstellt. Weiteres Beispiel für unser Feld sind Messungen, die von kommerziellen Flugzeugen gemacht werden. Es gibt ja auch kommerzielle Flugzeuge, die als Huckepack, wenn man so will, auch Messausrüstung mittragen und seit etwa 20 Jahren, 25, 30 Jahren fliegen und eben auch für solche Dinge, die wir jetzt untersuchen, einen sehr, sehr guten komplementären Hintergrundaspekt liefern und eine lange Zeitreihe, wo wir dann unsere Ergebnisse auch mit vergleichen können. Aber das ist eine schwierige Frage, aber wichtig ist, den Zustand zu kennen und zu beproben, um eben Änderungen überhaupt erkennen zu können.
So gut und engmaschig die Messdaten beispielsweise durch Satelliten erhoben werden, Gründe für den Einsatz von HALO, ist Martin Riese überzeugt, wird es noch lange geben.
Also aus meiner Sicht wird das immer sich gegenseitig ergänzen. Also man kann nie so einen Flieger wie Halo, diese exakten punktuellen Messungen, durch Satellitenmessungen ersetzen. Natürlich haben Satellitenmessungen die globale Dimension, also messen global. Aber beispielsweise die vertikale Auflösung, die man da erreichen kann, die ist in der Größenordnung 2 Kilometer und horizontal. Wenn man eine gute vertikale Auflösung gleichzeitig möchte, dann eher im Bereich 100, 200 Kilometer. Das sind sicherlich gute, wichtige Daten. Aber man hat nicht diese Auflösung, die man jetzt mit so einem Flieger erreicht und auf kommerziellen Fliegern, die Standardsensoren einsetzen, da hat man halt nicht diese Messmöglichkeiten, die man jetzt auf so einem Zeug wie Halo hat. Was, denke ich, komplementär ist zu den anderen Messungen, aber sicherlich noch über Jahrzehnte seinen Nutzen haben wird und seinen Stellenwert behalten wird.
Wie hoffentlich auch dieser Podcast. Und darum würde es uns sehr freuen, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.